Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Andreas, wir nehmen auf, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, 3 Tage vor Karfreitag, ne? Wenn ihr das heute hört, ist es Karfreitag. Wir sind also kurz vor Ostern, massivst in den Ostervorbereitungen, nehme ich mal an. Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich will gleich von Anfang an hier deutlich machen und klarstellen, eine wichtige Sache, Sebastian, ich hasse Ostereier bemalen. Ich hasse es. Ja? Ja. Ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, habe das immer schon gehasst und das will ich jetzt hier mal ganz öffentlich auch klarstellen.
Ja.
Weiß nicht, wie es dir geht mit dem Ostereier bemalen.
Ja, da müssten wir fast heute mal unseren Podcast umbenennen in die Konsenspflege. Da bin ich nämlich mit dir völlig auf einer Linie. Ich kann damit auch gar nichts anfangen. Irgendwie ist es, also ich weiß auch nicht, was das soll.
Ja, wozu? Genau, exakt. Das ist ja. Genau, wozu?
Genau, es ist eine Riesensauerei. Es macht doch irgendwie keinen Spaß, ne? Also hier mal kurz, wir votieren dafür, Ostereier einfach abzuschaffen. Bemalte Ostereier einfach abzuschaffen.
Ganz genau.
Das,
Oder irgendeine künstliche Intelligenz finden, die das macht, aber ich möchte keine Ostereier mehr bemalen.
Ah,
und du
gut.
Auch nicht. Wir möchten das nicht.
Nee, wir möchten das einfach nicht. Und wir machen das auch einfach nicht.
Wir machen das einfach nicht, genau.
Aber ich würde sogar noch weitergehen, dass ich eigentlich in den letzten oder mal wieder gemerkt habe, jetzt in den letzten Tagen, dass ich eigentlich zu Ostern selbst überhaupt gar keinen richtigen Bezug habe. Mhm. Also ne, natürlich ist mir klar, dass es eigentlich das wichtigste christliche Fest ist. Dazu kommen wir ja später vielleicht nochmal im Verlauf dieser Sendung. Und natürlich haben wir in meiner Kindheit Ostern gefeiert, aber auch mit unserer Tochter immer Ostern gefeiert. Aber für mich ganz persönlich hat das also so wirklich irgendwie gar keinen Stellenwert. Jetzt könnte man ja so ganz oberflächlich erstmal sagen, ich habe es jetzt sowieso nicht so mit Religion und Theologie. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass zum Beispiel Weihnachten als ein kulturell tradiertes Fest ja schon eine gewisse Rolle für mich spielt und schon auch wichtig ist auf eine bestimmte Art und Weise. Bei Ostern hat das aber irgendwie gar nicht durchgeschlagen. Also damit habe ich, das sind irgendwie, ist schön, 2 Feiertage zu haben.
Ja.
Aber
langes Wochenende.
Ich habe da keinen Bezug.
Ich kann das ein bisschen verstehen. Könnte damit zusammenhängen, so würde ich es mir manchmal erklären, dass es an Ostern bei uns jedenfalls früher und auch jetzt weniger Geschenke gibt als Weihnachten.
Ja, das könnte
sich
sein.
Die Feste also weniger ins emotionale Gedächtnis einprägen. Aber klar ist, die Bedeutung, die das so im Leben hatte, bei mir auch früher und auch jetzt vielleicht, ist eine andere als bei Weihnachten. Und beides jetzt mal aus diesem kulturellen Aspekt heraus betrachtet. Ich glaube, Ostern ist ja auch sehr, sehr kulturell überfrachtet.
Kommen wir vielleicht auch nochmal zu.
Noch mehr, kommen wir nochmal dazu. Ja. Tatsächlich, was heißt, wir kommen dazu. Tatsächlich haben wir heute eine Osterfolge für euch vorbereitet, die anschließt an unsere Weihnachtsfolge, bei der wir Nikolausfolge, nicht die Weihnachtsfolge. Die Nikolausfolge, bei der wir den philosophischen tiefen Dimensionen des Nikolaus.
Wir machen jetzt eine Playlist, Playlist christliche Feste.
Ja, genau. Christliche Feste neu betrachtet.
Genau.
Ja, genau. Also in jedem Fall haben wir uns wieder auf die Suche danach gemacht, welche Aspekte denn an diesem Fest oder an dieser kulturellen, an dem kulturellen Fest Ostern dranhängen, und den wollen wir ein bisschen nachspüren. Und ich habe ein paar Gedanken dazu gebracht. Wir haben ein paar Sachen gefunden, die wir gleich nochmal besprechen wollen. Das machen wir gleich. Mich interessiert aber noch was anderes davor.
Ja, schieß los.
Und zwar haben wir jetzt in den letzten Folgen ein bisschen weniger über Politik gesprochen. Das haben wir dafür vor einigen Folgen viel mehr getan. Da haben wir richtig geschimpft. und waren empört und erzürnt über das, was politisch so läuft. Dann sind wir ein bisschen ruhiger geworden. Aber mich würde deswegen jetzt interessieren, was gibt's denn Neues? Sind dir irgendwie Sachen aufgefallen oder aufgestoßen? Haben die wieder deinen Zorn erfahren müssen?
Mein Zorn ist nur ruhiger geworden. Also, nein.
Jetzt aber ausbrechen.
Nee, also das Wichtigste ist wahrscheinlich, ne, es wurde weißer Rauch gesichtet.
Um
im Bild zu bleiben. Insofern, dass wir jetzt, ich weiß noch, dass wir drüber spekuliert haben, ob das überhaupt bis Ostern was wird mit dem Koalitionsvertrag. Und jetzt ist es ja schon vor Ostern tatsächlich der Fall gewesen. Gut, ob es dann auch zu einer Koalition reichen wird, wahrscheinlich schon, aber so ganz sicher ist es noch nicht, weil die SPD oder die Mitglieder der SPD ja erst nochmal darüber abstimmen müssen, ob sie dem zustimmen. Und die Jusos haben sich ja schon gegen diesen Koalitionsvertrag ausgesprochen. Ja. Erst verschiedene Landesverbände, ne, vor allen Dingen der Bayerische und der Schleswig-Holsteinische zuerst mal, dann aber auch andere. Und jetzt ist ja auch Philipp Thürmer sauer, also die Bundesjusos sozusagen, der Bundesverband der Jusos, möchte oder ruft jetzt auch dazu auf, nicht für oder gegen diesen Koalitionsvertrag zu stimmen in dieser Abstimmung. Es gibt auch noch verschiedene andere Leute, ne, in bestimmten Arbeitsgruppen der SPD. Das ist ja schon mal, also das ist nicht das erste Mal, ne, dass es das gab, als Kevin Kühnert Bundesvorsitzender der Jusos war, haben die sich ja auch schon mal gegen einen Koalitionsvertrag ausgesprochen. Hat dann auch nichts gebracht aus ihrer Sicht. Von daher denke ich auch, dass diese Abstimmung jetzt nicht negativ ablaufen wird, aber ein spannender Punkt ist es doch vielleicht trotzdem, oder? Was sagst du?
Ja, find ich auch. Ich habe das auch gesehen. Ich glaube, die Bayern waren die ersten, also die bayerischen Jusos, die ihren Mitgliedern angedeihen lassen, dem Koalitionsvertrag nicht zuzustimmen. Ich finde es gut. Ich erinnere mich da an das Sondierungspapier, das vor ein paar Wochen entstanden ist, das als Grundlage für die Koalitionsverhandlungen dann gegolten hat. Und in dem Zusammenhang war schon deutlich, dass die Koalition jedenfalls migrationspolitisch doch einen sehr, sehr, sehr konservativen Kurs fährt, der sich im Prinzip nicht groß unterscheidet von dem, was die CDU jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen fast vor der Wahl gemacht hat. Und ich habe dann mit so ein paar Jusos und SPD-Mitgliedern, die ich kenne, die so in meiner Bubble sind, die habe ich dann angesprochen und gesagt, bitte, ihr könnt doch dem nicht zustimmen, ihr müsst doch irgendwas tun. Und ich dachte daran, ja, nutzt eure parteiinternen Gremien, das irgendwie deutlich zu machen, ihr steht jeden Tag an der Basis und kämpft irgendwie für eine menschenfreundliche Gesellschaft und eine menschenfreundliche Migrationspolitik und überhaupt schon dagegen, dass Migration so zentral unter dem Begriff Sicherheit geführt wird und besprochen wird. Und dann wird da eine CDU-Politik da reingeschrieben. Und das, ja, und ich habe dann als Antwort auch erhalten, ja, sehen wir auch so, aber wir können jetzt da erstmal nichts dagegen machen und öffentlich sowieso schon nicht. Und jetzt zeigt sich, dass tatsächlich aus dem Sondierungspapier ernst geworden ist und die das einfach weiter so machen. Migration wird wird verhandelt im Kapitel Sicherheit, ja. Mhm. Das ist genau der gleiche Schmarren, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, wie davor, und die SPD macht mit, und dass sich jetzt die Jusos, und sehr viele und auf vielen Ebenen auch dagegen ausgesprochen haben, freut mich daher sehr. Es ist aber wohl, wie du sagst, zu erwarten, dass die Basis dem schon zustimmen wird.
Bin mir
weil
auch
doch
sicher.
Die Themen gar nicht so, hatte heute früh ein Kommentator im Radio gesagt, gar nicht so fremd sind der Basis der SPD. Also tatsächlich auch Migration massiv oder jedenfalls strikt zu begrenzen oder dagegen vorzugehen. Dennoch ist es ein Zeichen, dass sehr, sehr wichtig ist,
ja.
Dass sich da innerhalb der SPD auch jemand dagegen wehrt. Ja, finde ich jedenfalls.
Ich finde es aber, es gibt jede Menge Themen, über die nochmal, vielleicht machen wir da nochmal eine Sendung zu, wenn der Koalitionsvertrag es dann abgelehnt wurde.
Ja, hoffentlich nicht, sonst haben wir nichts zu reden drüber. Ja,
gut, aber dann bricht wahrscheinlich endgültig auch Chaos aus, wenn das jetzt abgelehnt würde. Aber ich meine auch die ganze Geschichte rund um die Mindestlohnerhöhung, ne? Ist ja auch schon wieder.
Ja.
Also ich war dann doch ein bisschen, es war ja so ein bisschen der Tenor in den letzten Wochen, dass die SPD mit ihren nur 16, wie viel waren es jetzt? 4? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, Prozent.
Ja.
Die Union quasi vor sich hergetrieben hätte in den Verhandlungen, ne? Aber bei diesen zentralen Punkten, eben auch Mindestlohn, ist es jetzt ja irgendwie zumindest mal unklar, ne? Also Hubertus Heil zum Beispiel von der SPD sagt dann, das ist dann im Zweifel eine Sache für die Mindestlohnkommission, ne? Und die wird dann gemäß ihrer Geschäftsordnung die Erhöhung auf 15% beschließen.
Euro beschließen.
Und dann kommt Merz und sagt, nee, das sei alles überhaupt nicht sicher, ne? Also weiß man jetzt auch nicht so richtig. Zumindest scheint da vielleicht der ein oder andere Streit in der Koalition auch schon wieder vorprogrammiert zu sein.
Ja.
Ne?
Ja, manche sprechen ja davon, dass das mit der GroKo oder Gleiko, sie jetzt auch nennen, genauso weitergeht wie mit der Ampel, dass also Dinge besprochen werden und dann geht danach das mediale Gestellte los. Wobei ich ja immer finde, man darf solche Dinge natürlich auch grundsätzlich auch in der Öffentlichkeit austragen, weil jeder weiß, das ist einfach auch ein strategisches Mittel, Dinge in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Es scheint aber dennoch, oder die Diskussion, die du ansprichst, scheint dennoch auch Gräben aufzureißen oder deutlich zu machen, dass die gibt, die von vielem, was in dem Koalitionsvertrag, Mindestlohn ist ein Beispiel, ist auch ein konkretes, aber sehr, sehr schwammig beschrieben wird.
Ja. Ja,
da kann sich natürlich erstmal alles drunter verbergen. Aber wenn jetzt schon die Gräben, da ist das Papier noch nicht mal entschieden, weiter diskutiert werden und auch harsch diskutiert werden, dann weiß nicht, ob das so ein gutes Vorzeichen ist für die Koalition. Dennoch, ich habe kürzlich in einem meiner Lieblings-News-Podcasts, Apokalypse und Filterkaffee, oder Apofika, Diskussion gehört oder so ein Resümee zur Gleiko.
Das finde ich auch, das ist ein super Name. Ja.
Ja.
Also, eigentlich absurd.
Und jedenfalls absurd, ja, es gab da schon auch so ein paar mehr Namen noch, aber kamen die so zu einem Schluss, naja, man müsste der Koalition jetzt erstmal den Benefit of the Doubt geben, also erstmal sagen, okay, jetzt habt ihr euch zusammengesetzt, habt es mal rausgefunden, jetzt macht mal,
Vertrauensvorschuss,
was ihr da rausgefunden habt. Vertrauensvorschuss, sehr gut. Und die sollen mal machen und das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Denk mal, also natürlich muss man irgendwie so ein demokratisches Grundvertrauen haben erstmal, aber ich finde ja auch, es braucht auch ein gehöriges Misstrauen erstmal auch, mit dem man Politik angeht. Aber ganz konkret jetzt auch stehen da aus meiner Sicht jedenfalls so viele doofe Dinge drin und werden anvisiert und die Weichen hingestellt, dass ich sage, da kann man nicht erstmal mit einem, ja, okay, das haben wir jetzt macht mal rangehen, sondern muss das benennen, was hier von Anfang an schiefläuft. Und Migration und was die vorhaben, ist ein Beispiel, das mir jetzt auch besonders wichtig ist und besonders wichtig im Sinne von, es ist nicht so wichtig, wie ihr das aufhebt, ist ein Beispiel davon, aber es gibt da noch mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Benefit of the Doubt.
Sehe ich auch, da sind wir schon wieder bei der Konsenspflege, glaube ich, angelangt. Ne?
Dieses Ostern.
Sehe ich, also ich würde das auch so sehen, aber ich würde das vielleicht einfach ein bisschen unterscheiden. Ne? Also natürlich sollte man da geht es aber nicht um Vertrauensvorschuss letztlich, sondern einfach um Vertrauen in demokratische Institutionen haben, ne, die natürlich auch, dieses Vertrauen muss natürlich auch eine Grundlage und Bedingungen haben wieder andererseits, aber das ist die eine Sache, ja, aber in die sozusagen inhaltliche Ausrichtung, Entscheidungen und Debatten, dazu wird man ja zu jedem Zeitpunkt, sollte man nicht nur was sagen dürfen, sondern sollte man natürlich auch was sagen, ja. Da bin ich, und zwar schon deswegen, weil ich irgendwie ist mir in den letzten Tagen, insbesondere nachdem eben bekannt wurde, dass es jetzt einen Koalitionsvertrag gibt, schon aufgefallen, dass von allen möglichen Seiten immer wieder zur Sprache kam, dass das doch jetzt kein richtiger Politikwechsel sei, dass sie doch jetzt gar nichts anders machen würden. Und wenn man darüber nicht spricht, dann läuft es halt wieder irgendwelchen rechten AfDlern, im Zweifel sogar Verschwörern rein, die ja schon sozusagen diese Rhetorik seit Jahren letztlich anheizen. Ne? Ja. Wir brauchen eine andere Politik, eine alternative Politik und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, also sozusagen einfach zu sagen, es lasst die mal machen, ist auch noch aus vielen anderen Gründen, also halte ich auch für nicht gut. Ja, da müssen wir mal den Zeigefinger gegen Apofika.
Nein, ich lasse auf die sonst nichts kommen, wollte das als Anknüpfungspunkt für so die Frage, wie gehen wir dran, aber da stimme ich dir zu. Darf ich da noch eine Sache ergänzen, wenn du jetzt gerade sozusagen auch das Adressieren auch der Rechten der AfD ansprichst, es passiert da eigentlich schon viel mehr offensichtlich, was die Vorbereitung einer des Reinholens in die politische Mitte oder in in die Akzeptanz der AfD rangeht, wenn man sich zum Beispiel so jemanden wie den Jens Spahn ansieht. Das ging jetzt in den letzten Tagen auch durch meine Bubble jedenfalls, der gesagt hat, ja, man müsse doch die AfD, was jetzt Besetzungen in den Ausschüssen angeht, doch wie jede andere Partei auch behandeln und ihnen dann als bestimmte Posten zugestehen, Ausschussvorsitzen und was weiß ich noch alles. Dann eben auch gesagt hat, na ja, es gibt dann halt auch eine Alternative zur Politik, wie wir sie jetzt vielleicht machen, und damit könnte er gemeint haben, auch mit Blick auf die Zukunft, natürlich die AfD, die Alternative ist zu einem anderen Koalitionspartner wie die SPD. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Der Spahn macht es ja auch nicht zum ersten Mal, jetzt sozusagen so schleichend vorzubereiten, dass wir die AfD halt doch irgendwie normalisieren. Und das finde ich, ist nicht überraschend, aber finde ich, kann man nicht oft genug betonen, wie gefährlich das ist für die Demokratie, sich die Leute so als normale Partei in die Mitte reinzuholen, in die Entscheidungskraft reinzuholen und sagen, naja, das ist halt einfach eine rechte Partei, aber die müssen wir so behandeln wie jede andere. Das ist eine Gefahr, dieses nie wieder ist jetzt. Ja. Und auch wenn es ein Schlagwort ist, das wir oft genug gehört haben, aber es ist einfach so. So funktioniert dieser Dammbruch durch solche kleinen Äußerungen immer wieder in Interviews. Und da ist ja der Spahn nicht allein. Ja.
Und jetzt haben wir zwar gerade erst eine Wahl hinter uns, ne? Aber inzwischen ist ja die AfD in den Umfragen teilweise schon vor der Union, ne? Ja, also es ist die Entwicklung geht ja sozusagen weiter, und umso mehr gilt, ne? Wehret den Anfängen.
Ja. Ganz genau.
Ja, Andreas, aber eine politische Folge machen wir vielleicht beim nächsten Mal wieder. Aber in eine der nächsten Sendungen.
Ja. Dann wissen wir mehr, was die SPD gesagt hat.
Genau. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was du von Ostern hältst.
Ja, also Sebastian, wir hatten es jetzt gerade schon von der AfD und haben vorher auch schon betont, dass Ostern ja jedenfalls aus christlicher Sicht das höchste Fest im Kirchenjahr ist. Und jetzt befürchtet die genannte AfD ausgerechnet den Untergang des Abendlandes, weil sie festgestellt hat, dass es in den Läden nicht mehr Osterhasen zu kaufen gibt, sondern Sitzhasen, so heißen die, oder auch Schmunzelhasen, Goldhasen, wie auch immer. Das sagt vielleicht nicht die ganze AfD, aber es gibt jedenfalls einen AfD-Politiker, der auf X ehemals Twitter, also eine schleichende Islamisierung beobachtet haben will. Weil
auf der Basis,
der
ne? Ja.
Auf der Basis, genau. Weil der Osterhase nicht mehr Osterhase heißen darf, wahrscheinlich aus seiner Sicht, sondern jetzt Sitzhase heißt. Und da kommt man natürlich schon ins Grübeln. Ja, also ist es jetzt mit dem Abendland zu Ende? Und dabei, wenn man genau hinschaut und sich so ein bisschen informiert, ist der Osterhase längst nicht aus unseren Läden verschwunden. Ja, das muss man natürlich aussehen. Ja.
Also das ist so, ne? Also da kann man jetzt vieles zu sagen. Also zum Beispiel dieser berühmte Goldhase, den gibt's schon seit den 1950er Jahren. Habe ich jetzt nochmal
unter dieser Bezeichnung.
Unter dieser Bezeichnung habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Und es gibt Gunther Hirschfelder, der wurde im Spiegel zitiert in einem Artikel mit dem schönen Titel: Darf man jetzt nicht mal mehr Osterhase sagen? Fragezeichen. Dieser Gunther Hirschfelder ist Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg. Und der hat sich damit so ein bisschen beschäftigt und hat gesagt, es stimmt schon, dass viele Marken sozusagen ihre Produkte weniger mit Ostern verknüpfen. Obwohl es gleichzeitig auch immer noch so sei, dass es viele Produkte mit explizitem Bezug zu, was weiß ich, zu Ostern, zum Beispiel Ostereier, was weiß ich, alles Mögliche gibt. Aber das hat einerseits pragmatische sozusagen Gründe und andererseits Gründe, die tatsächlich von harten wirtschaftlichen Interessen getrieben sind, seiner Meinung nach. Ne? Also zum Beispiel sagte, dass es einfach für Buchhaltungen, Inventur, für Produktlisten, ist es schwierig, wenn man sozusagen 50 Mal den Produktnamen Osterhase hat. Das ist also ein ganz pragmatischer Grund. Der aber viel interessantere Punkt, finde ich, ist, dass er sagt, dass sozusagen alles, was mit Kirche im weitesten Sinne zu tun hat, ein Imageproblem hat. Zum Beispiel mit Blick auf die Missbrauchsfälle in den Kirchen, ja, und dass vor diesem Hintergrund halt Weihnachten eher sowas wie ein winterliches Dekorationsmotiv würde, ne, und Ostern wird halt ein frühlingshaftes Dekorationsmotiv, ja, und das hat aber nichts mit Ideologie zu tun, im engeren Sinne, sondern dann also von Seiten der Konzerne, ne, Marken und Firmen einfach was mit geschäftlichen Überlegungen. Also auf gut Deutsch gesagt, es verkauft sich besser manchmal, wenn halt nicht Oster XY draufsteht. Ja. Das ist einer der Gründe. Nichtsdestotrotz kann man natürlich wunderbar sehen, und du hast ja schon das Beispiel Johann Martel von der AfD genannt, ne? Dass halt die übliche Strategie gefahren wird, ne? Und da Behauptungen aufgestellt werden, also wie man in dem Zusammenhang dann von einer schleichenden Islamisierung sprechen kann, wie dieser Johann Martel, das erschließt sich mir irgendwie schon logisch nicht, aber ich weiß gar nicht, ich habe wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so jetzt ist aber Feierabend. Yeah. Also Stichwort flood the zone with shit, ne? Irgendwie.
Steve Bannon zu zitieren, den amerikanischen Präsidentenberater ehemals. Ja.
Genau, bei aller Absurdität ist es dann vielleicht ja auch trotzdem, und dann wird es ja nicht ganz ungefährlich wiederum so, dass vielleicht ein bisschen Unsicherheit auch hängen bleibt, ne, nach solchen Kommentaren. Ne?
Ja, ich glaube, das ist genau die Strategie, oder? Ja. Oder ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, aber jedenfalls das Prozedere, Empörung auslösen, irgendeinen Scheiß raushauen, wenn ich das Zitat mal übersetzen darf. Und was dann halt bleibt, ist irgendwie eine Verunsicherung. Und irgendwer wird schon aufgreifen. Ein paar Leute werden dann schon sagen, ja, guck, Und ich finde es gut, das haben jetzt verschiedene Medien auch wieder aufgegriffen und dann nachgefragt, was es mit diesen Sitzhasen auf sich hat. Ist einfach ein geschäftliches Interesse. Das finde ich einen interessanten Punkt, den du nennst. Ja, das einfach auf der Verkaufssteigerung dient. Könnte man natürlich eben dann so wirtschaftsethische Fragen dran stellen, aber das interessiert mich gar nicht. Ich habe dann auch gelesen, es ist einfach, du hast es auch schon erwähnt, eine logistische Frage. Es gibt so und so viele verschiedene Produkte und die alle Osterhase 1, 2, 3 zu nennen, ist irgendwie schwierig. Also haben die halt unterschiedliche Namen. Ja. Und alle Läden weisen darauf hin, es gibt natürlich auch noch den Osterhasen, genauso wie es auch den Weihnachtsmann gibt, der auch manchmal wahrscheinlich, wie heißt, Zipfelmännchen
heißt. Das habe ich noch nie gesehen. Ist es so? Gibt's das?
Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Ich habe das jetzt nur gelesen, so in der Recherche, in der Vorbereitung. Also insofern ist das Abendland offensichtlich noch nicht gefährdet. Der Hinweis darauf, dass das vor 50 Jahren schon so war, ist natürlich insofern gefährlich, als dass man sagen könnte, das heißt ja, dass das Abendland schon seit 50 Jahren in Gefahr steht.
Die Islamisierung ist schon viel weiter fortgeschritten. Die
Islamisierung, genau. Exakt. Also
ja,
da wäre ich vorsichtig, historische Bezüge zu bringen.
Ja.
Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn man da einfach googelt und nachschaut, was es mit dieser Debatte in Anführungsstrichen auf sich hat um den Sitzhasen, dann sieht man eben natürlich, dass sich Leute damit beschäftigen. Und auch wir das jetzt tun, weil wir sehen, dass sich an so einem christlichen Fest, das ja eigentlich für die Empörer vermutlich auch gar nicht so viel christliche Bedeutung hat, aber so viel eben politischer Zündstoff ergibt. Also wenn man das sieht, dann frage ich mich halt jetzt mal auf so einer ernsthafteren Ebene, weil eigentlich lachen wir ja drüber und denken sich, genau, also.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Namen Sitzhasen wirklich bescheuert finde. Aber das ist also jetzt unabhängig von dieser ganzen Debatte.
Ja. Okay. Ja, da sollten Sie vielleicht uns mal fragen, bevor Sie so Hasen erfinden.
Also, Shoutout an die Marketingabteilung.
genau. Unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes, falls ihr da mal. Hilfe beim Marketing braucht. Aber mal ganz ernsthaft, ich meine, diese Debatte ist lächerlich und wir wissen das und wir können das erkennen, als da ist die Zone mit Shit geflattet worden. Und ich frage mich dann nur, sollte man es dann überhaupt eigentlich aufgreifen oder einfach aussitzen und sagen, das kommt ja regelmäßig wieder. Also ganz sicher wird es an Weihnachten dann wieder irgendein, was weiß ich, Streit um eben das Zipfelmännchen, Weihnachtsmann, was weiß ich. Also, wenn wir es jetzt aufgreifen und die ganze Welt davon erfährt, dass es diese Diskussion gab, dann tragen wir ja auch dazu bei, diese Zone voll zu scheißen. Ich frage mich also, was sollten wir tun? Sollten wir es einfach an uns vorbeiziehen lassen und sagen, okay, Leute, wenn ihr euch aufregen wollt, okay, macht es in euren Zirkeln, aber uns trefft ihr damit nicht.
Ich finde, das ist eigentlich, also es ist schon ein kompliziertes Thema, ne? Oder ein komplexes Thema. Also einerseits, meine erste Reaktion darauf wäre ähnlich wie bei vielen anderen Themen, die wir hier ja schon besprochen haben, ne? Also von sollen wir mit Extremistinnen reden, ne? Bis hin zum Umgang mit der AfD, Trump, was wir nicht alles hatten. Natürlich sollte man das aufgreifen und in den Diskurs und im Zweifel auch in den Dissens gehen und eben genau wie Herr Hirschfelder eben vielleicht versuchen, darauf hinzuweisen, was es damit wirklich auf sich hat. Und darüber kann man dann ja auch sich wiederum streiten, ne? Du hast gerade wirtschaftsethische Fragen angesprochen, ne? Dann hat man aber eine vernünftige Diskussionsgrundlage. Ja? Andererseits das wird ja auch immer wieder argumentiert, so wie sozusagen mediale Verbreitung, Sendung, Aufnahme, ne, heute funktioniert, ja, könnte man ja auch sagen, es geht darum, dem eben möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das fängt dann dabei an, den Kanal von Johann Martel gar nicht mehr aufzurufen. Und es war dann eigentlich jetzt schon ein Fehler, den beim Namen zu nennen. Ne, in dieser Strategie.
Ich hab's nicht gemacht.
Du hast es nicht gemacht, das ist richtig. Nein, stimmt ja. Also es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, ne? Hm. Ja. Weil wo ist dann die Grenze? Also wenn ja. Wir hatten ja oft auch Konvergenz in der These, dass eben Diskussion, das ist ja auch die Grundlage dieses Podcasts, ne, dass Diskussion, dass auch Dissens notwendig und wichtig ist, vor allen Dingen in einer Demokratie, ja. Also wo ist dann die Grenze, ja, wo man dann sagt, ja, also das greifen wir jetzt nicht mehr auf, das wollen wir gar nicht irgendwie zum Thema machen, ne? Ist ja eine schwierige Frage und da
ja.
Wüsste jetzt auch genau. Keine Antwort.
Ja, das ist ambivalent, sehe ich aus, keine leichte Frage. Ich würde ja, glaube ich, grundsätzlich dafür votieren, zu sagen, lass es uns einfach humoristisch betrachten. Mhm. Ja, durch den Kakao des geschmolzenen Sitzhasens ziehen, was die Leute da produzieren, weil ernsthaft kann man das ja nicht
ja, das stimmt.
Verstehen. Und natürlich eine zu große Beschäftigung damit irgendwie befördert das Ganze. Zumal ich glaube, so Erklärungen haben natürlich auch gewisse Grenzen. Irgendwie, also man erreicht ja die Leute tatsächlich auch nicht, von denen man befürchtet, dass da was hängen bleibt. Ja?
Vor allem, dann, wenn man nur in der Systempresse auftritt.
Genau, also erstens ja. Die Leute lesen es, aber wer schon anfängt zu denken, ja, ist da was dran, was ist mit dem Sitzhasen, der ist schon verloren erstmal. Ja, dem kann man da nicht sagen, pass auf, das hat andere Gründe, ja, das wird wahrscheinlich hängen bleiben. Ich will jetzt ja nicht zu viel spekulieren über das, ja, aber ich glaube, das gibt's. Und insofern verfängt es ja bei uns schon nicht, und da halte ich, glaube ich, die humoristische, den humoristischen Umgang damit für wichtig. Ich meine, grundsätzlich müsste man natürlich überlegen, wie man verhindert, dass so die Zone mit Shit geflooded wird. Also wie man irgendwie deutlich macht, was das für Mechanismen sind. Auch das hat man immer wieder deutlich gemacht, was da passiert. Und wir wissen es aus den USA. Da ist es eben explizite Strategie der Leute im Hintergrund von Donald Trump. Und das macht die AfD hier auch, das machen Rechtspopulisten überall, also wir wissen es, aber das wäre nochmal was, wo ich nachdenken würde, wie kann man denn die Zone sozusagen schützen, und nicht sozusagen einfach auszusperren, hilft wahrscheinlich auch nichts, aber zu sagen, zu klassifizieren und sagen, das ist jetzt etwas, was wir einfach durchlaufen lassen wollen.
Naja, aber es ist ja, so. Sag.
Ja. Nee, ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen.
Ach so, ja, das wollte ich jetzt einfach auch gerade, weil
ja, okay, das ist ja grade, ja, das ist langweilig.
Nein, um Gottes Willen, das ist eigentlich sozusagen, oder dahinter steckt ja auch eines der immer wieder auftauchenden und fast schon Grundsatzthemen unseres Podcasts, ne, letztlich.
Stimmt.
Aber eine Sache, die da ja im Hintergrund bei diesen Debatten immer wieder mitspielt, ne, auch bei eben solchen Kommentaren wie Islamisierung des Abendlandes, ja, ist ja immer dieser Verweis auf bestimmte kulturelle Werte, die uns jetzt genommen werden oder die abgeschafft werden oder die ersetzt werden. Und ich frag mich da immer, und ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest, was es damit eigentlich auf sich hat. Also was sind denn diese kulturellen Werte, um die es da geht? Ja? Sind die, wenn wir erstmal herausgefunden haben, welche es sind, sind die für immer und ewig in Stein gemeißelt, um so ein bisschen suggestiv hier reinzufragen? Also wie ich meine, es ist ja ein Fundament dieser Argumente, ne? Zu sagen, da wird eben irgendetwas abgeschafft und uns genommen, was aber ganz wichtig ist. Wie ich weiß nicht, wie du dazu stehst, was du dazu denkst.
Finde ich eine super Frage. Und die erste Frage hier wäre, gehört der Osterhase in den Regalen der Supermärkte mit der Bezeichnung Osterhase darauf? Gehört der da dazu? Ist das Teil des Kanons? Jetzt würde man sagen, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist, glaube ich, so die argumentative Grundlage dieser Strategie der Rechtspopulisten, drauf abzuzielen, dass ja bestimmte Dinge eben zu unserer kulturellen Grundlage gehören. Ich meine, ob die jetzt wirklich das so ernst meinen und so tiefgründig meinen, glaube ich nicht. Aber es wird vorausgesetzt. Darauf spielt es mindestens implizit an und oft auch explizit. Und ich bin mir da auch nicht sicher. Und ich meine, so religiöse Feste sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil die ja teilweise komplett oder jedenfalls großenteils von diesem religiösen und dem Menschen oder Weltbild dahinter eigentlich losgelöst sind und es ja auch zu begrüßen ist. Erstmal unabhängig davon, dass Ostern selber, also die religiöse Bedeutung, die es gekriegt hat, historisch gesehen natürlich auch an was Vorchristliches wieder anschließt und an etwas, was überchristlich irgendwie eine Bedeutung hat, also was wie Frühlingsanfang und dergleichen, um es jetzt mal allgemein zu sagen. Also unabhängig davon erstmal hat ja jetzt in den letzten Jahren auch oder Jahrzehnten, Jahrhunderten, wer weiß, immer vielleicht schon haben solche Feste also eine gewisse Inkulturation erlebt und eine Bedeutungszuschreibung von außerhalb.
Musst du vielleicht kurz mal sagen, was du mit Inkulturation meinst?
Ja, war ich gerade dabei.
Oh, sorry.
Also eine Bedeutungszuschreibung, die eben aus der jeweiligen Zeit und aus der jeweiligen Kultur kommt. Also alles das, was wir hatten es ja eingangs auch schon erwähnt, was wir so mit den Traditionen rund um Ostern und Weihnachten, also Ostereier malen und Zeugs, was wir halt machen und wir zwei nicht mögen. Was wir damit verbinden, gehört halt eben auch dazu. Das ist das eine. Ob das jetzt zwingend die kulturelle Basis des Abendlands oder der Menschheit ist, ich hätte da so meine Zweifel. Mhm. Also bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass wir durchaus in Wissenschaft und Technologie, in Menschenrechten, in Moralfragen weiterkommen. Ganz unabhängig davon.
Vor allem steckt da ja was Wichtiges
Hase
drin.
Hase heißt.
Ja, genau. Also vor allen Dingen steckt da, also wenn man das, es funktioniert ja so ein bisschen so, dass da das Argument, dass dahin, also nicht der Hase ist ja ein Wert, sondern er verweist auf Werte, ne? Und auf und auf die Wertigkeit dieser Werte gewissermaßen. Und dadurch, durch die Umbenennung in auf Sitzhase komme ich immer noch nicht klar, aber in Sitzhase, würde eben auch sozusagen die Wertigkeit des dahinterliegenden Wertes und sei es eben nur ein inkulturiertes Ostern, eben vermindert werden. Ja, aber ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ne, es gibt ja das zu Prozessen der Inkulturation eben gehört, dass sozusagen, dass Bedeutungen solcher Feste und damit verbundene Werte zum Beispiel, dass die sich an die jeweilige Zeit hier auch anpassen, und an die jeweiligen Umstände oder dass sie angepasst werden, ja. Und das bedeutet ja letztlich nichts anderes, als dass da sozusagen auch von außen immer was dazukommt oder dass es sozusagen ein Wechselspiel gibt zwischen bestimmten Vorstellungen, Werten, solchen Festen und dem, was man dann daraus macht. Ne? Und dann ist man aber doch schon ganz nah, dass man sagen muss, wir reden doch zum Glück auch schon lange nicht mehr über jetzt völlig homogene Gesellschaften, und insofern ist es dann ja auch klar, dass da ganz unterschiedliche Überzeugungen, Wertvorstellungen etc. auch mit reinkommen und dass eben solche Werte, die jetzt beispielsweise eben für das Osterfest relevant sind oder die damit zum Ausdruck gebracht werden, sich vielleicht im Zeitverlauf halt auch verändern. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bin ich mir halt nicht ganz sicher an dem Punkt, ne? ob man jetzt mit jemandem, der eben dieses Argument, da werden unsere Werte abgeschafft, fährt, ob man sich an der Stelle dann halt nicht in einer Ja-Nein-Diskussion bewegt. Ne? Mhm. Denn was ich sagen würde, wäre ja, könnte er ja genauso interpretieren. Also ihm wird da was weggenommen. Und meine Interpretation ist aber die, nee, das ist einfach Teil einer ganz natürlichen Veränderung, ja, die da stattfindet.
Und das könnte dann ein schwieriges Argument sein, wenn man sagt, es war immer schon so, dass oder es ist so, dass sich Bedeutungen ändern und zugeschrieben werden. Daraus folgt ja erstmal vielleicht jedenfalls nicht ohne weitere Überlegungen, dass es auch so sein sollte, denn Gefühle oder wirklich einen religiösen Zugang zuschreiben wollen, das würde ich ja bei vielen dieser Leute, würde ich das ja auch erstmal abstreiten, das ist einfach nur so rausgepustet. Aber wenn wir unserem Gesprächspartner solche einen religiösen Zugang zuschreiben wollen, dann würde der sagen, ja, na, aber diese Zuschreibungen, waren immer vielleicht auch schon zwiespältig zu sehen, da gab es falsche und richtige dabei, denn die Richtigkeit, die misst sich an eben diesem theologischen oder religiösen Gehalt, der Kern, der vom Dogma der Religion sozusagen vorgegeben wird, und das ist die Bedeutung. Und insofern, ja, ich würde ja recht geben, so könnte der argumentieren, und wir müssten dann weiter fragen und sagen, naja, was hat denn Religion insgesamt für eine Funktion und die Feste, die dahinter stehen? Ist das wirklich sozusagen Rede über die Wirklichkeit, über eine Wirklichkeit, die halt vielleicht einigen uns verschlossen bleibt, aber du hast, religiöser Mensch? Oder ist es nicht vielmehr immer auch schon mit der Bedeutung verbunden, dass Feste, ja, sagen wir mal, integrativ sind, irgendwie, keine Ahnung, Menschen zusammenbringen, eine In-Group schaffen, so, wenn man irgendwie an Religion im engeren Sinn denkt. Aber das kann man natürlich auch irgendwie humanistisch deuten und sagen, ja, das sind Orte, an denen oder Zeiten, zu denen Menschen dann bestimmte Dinge feiern, Möglichkeiten haben zu feiern und aus dem Arbeiten auszubrechen, in Kontakt miteinander zu kommen, eben aus dem Alltag auszubrechen. In diese Diskussion müsste man dann kommen, um dann rechtfertigen zu können, ja, diese Bedeutungszuschreibung war immer schon gegeben, aber die war richtig so, weil das ist der Kern dessen, worum es in Religion geht. Weiß ich nicht, ob das dann zu was führt, aber ich glaube, das ist eine innertheologische Diskussion oder wahrscheinlich eine philosophische Diskussion. Daran anschließend hätte ich jetzt noch eine Frage, ganz kurz, und dann kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu diesen...
Ich wollte vielleicht dazu nochmal was sagen. Also ich verstehe natürlich deinen Punkt, ne? Und so ein bisschen ist ja der Punkt, den man ja... sozusagen in der Ethik auch schon ganz lange diskutiert, ne? Also wie verhalten sich sozusagen philosophisch, theoretische, konzeptionelle, normative Überlegungen zur Wirklichkeit? Ja, das ist ja das, was du gerade nochmal stark gemacht hast, ne? Daraus, dass etwas ist, wie es ist, folgt noch lange nicht, dass es auch so sein soll, ne? Sein soll ein Fehlschluss und so weiter, ne? Aber ich glaube, so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen wollen. Eben auch vor dem Hintergrund deines Verdachtes, dass gerade die Leute, die so argumentieren, ne, uns wird da was weggenommen, glaube ich, gar nicht eben auf dieser normativen Ebene argumentieren. Ja. Sondern ich würde einfach sagen, das ist sozusagen, sind notwendige und in bestimmten Sinne auch gar nicht großartig veränderliche Entwicklungen menschlicher Gesellschaften und Kulturen. Und natürlich trägt zu dieser Veränderung zumindest in Teilen und manchmal auch bei, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, was denn gut, richtig und falsch ist, ja. Aber mir geht es ja nur sozusagen um den formalen Punkt, erstmal zu sagen, Kultur verändert sich. Ja, und es geht nicht, es ist auch gar nicht möglich, dass du, egal wie begründet, jetzt sagst, wir haben jetzt hier sozusagen einen Wertekanon, ja, und eine Bedeutungszuschreibung, beispielsweise zum Osterfest, ja, welche auch immer das dann ist, und die ist gültig bis in alle Ewigkeit. Ja,
Völlige Zustimmung.
Das ist eher der Punkt. Hm. Ja. Sorry, du hattest noch eine Frage.
Nee. Ich muss da drauf nochmal was sagen. Ja. Aber im Sinne der Konsenspflege und Konvergenzpflege habe ich hier völlige Zustimmung. Das ist im Prinzip nichts anderes oder ein anderer Blickwinkel auf den Punkt, den ich machen wollte, nämlich zu sagen, naja, wir können eben auch dir religiösen Menschen sagen, das, was du als unverrückbare Weltsicht ansiehst, ist selbst Teil der Kultur und als solches begrifflich gewissermaßen eben dieser Veränderung oder liegt dieser Veränderung, beziehungsweise könnte, wenn man so will, vielleicht höchstens funktionalistisch betrachtet werden, dass man sagt, naja, solche Feste, egal ob ich sie jetzt eben religiös nenne oder Kultur, die erfüllen bestimmte Funktionen, wie die aber aussehen, hat jede Zeit, jede Gesellschaft, jede Person für sich zu entscheiden. Ja, jede Person, ich glaube, das ist eben schon was Gemeinschaftliches, was sich sozial ausgehandelt, entwickelt, wird vielleicht auch evolutionär sich entwickelt, also gewissen Regeln folgt des Zusammenlebens. Und da gehört deine Weltsicht auch dazu. Insofern ist, glaube ich, das Resultat aber dessen, was du sagst und was ich jetzt versucht habe, nur religionsphilosophisch zu führen, glaube ich, das Gleiche im Kern zeigt der Begriff der Kultur oder so diese Vorstellung, was Kultur oder kulturelle Werte sind, eben in sich Veränderung und Gestaltungsmöglichkeit auf.
Ja.
Also insofern, da gebe ich da 100% Zustimmung. Finde diese Rede auch von Leitwerten, da wären wir dann auch dabei.
Ja, ja. Leitkultur.
Leitkultur, genau, so heißt es genau. Richtig. Und dann natürlich auch, das könnte man auch mal eigens diskutieren, natürlich Integration als die Forderung, sich an diese Leitkultur anzupassen.
Das hatten wir schon mal, ne? Also als ich von Integrationspolitik gesprochen habe, ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war, aber
Völlig richtig.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Begriff an sich natürlich auch unabhängig von seinem Bezug auf eine Leitkultur schon vielleicht schwierig ist, ne?
Ja. Oder jedenfalls dann schwierig ist, wenn man eben so Leitkultur, Leitwerte annimmt.
In
unverrückbarem Sinne, die man dann übernehmen oder denen sich anpassen muss. Aber dazu, sagen vielleicht nur ganz kurz, eine Frage, die sich mir da jetzt im Anschluss an diese Sitzhasen Problematik
ich muss
ergeben
da
hat.
Noch drüber. Also wir können alles sagen, Goldhase, Schokohase, Schmunzelhase, alles gut, aber Sitzhase ist wirklich...
was ich mir an diese Debatte, was ich mir da kurz fragte, ist, ob es nicht auch ein Gewinn sein könnte, Traditionen so ein bisschen zu lösen, auch von so einem engen religiösen oder Wertebezug für Menschen, die diesen Wertebezug nicht teilen tatsächlich und vielleicht auch bewusst nicht teilen, sagen, aus irgendeinem Grunde kann ich mich dem nicht anschließen. Das könnte man selber befragen, habt ihr nicht ein bisschen mehr Offenheit zu zeigen. Aber wie auch immer, wer es eben Osterhase nennen mag, kann es Osterhase nennen, hat seinen religiösen Bezug.
Ja.
Jemand anders, aber dem kann ich das vielleicht erleichtern. Und vielleicht habe ich auch eine gewisse Pflicht dazu, Dinge anderen Menschen zu erleichtern, die einen gewissen Zugang eben nicht haben. Der Grund dafür ist, dass eben solche Zugänge variabel sind, flexibel sind. Und dann sagen, das ist doch ein Angebot auch, zu sagen, du kannst all diese Benefits, die uns jetzt dieses Fest bringen, mitmachen. Und du musst gar nicht den von dir verpönten Bezug oder nicht gemochten Bezug zu einem Osterhasen haben. Du kannst ihn anders machen und bist eingeladen, in deiner Perspektive mitzumachen. Da nimmt man niemandem was weg, weil jeder kann auch den Osterhase nennen. Aber ich krieg vielleicht noch Leute dazu und mach so aktiv vielleicht an so einer Gestaltung auch kultureller Werte mit, die sich dann eben weiterentwickeln.
Ja.
Also das wäre doch eine Folge aus dem, was du und ich jetzt vielleicht davor sagten, oder?
Ja, finde ich durch. Also schon wieder Konsens, Andreas. Es muss jetzt mal irgendwie hier ein bisschen...
Da müssen wir noch ein Thema.
Du wolltest noch mal, weil sonst hätte ich nämlich, du hast jetzt mehrfach schon eben Bezüge zur Religion hergestellt, ne, wenn wir über den Osterhasen sprechen oder welche Bedeutung vielleicht die Ostereier, Osterhasen, wie auch immer, bestimmte Bräuche, die man vielleicht auch hat an Ostern, welche die eigentlich haben, beziehungsweise worauf sie sich beziehen, worauf sie referieren haben. Ja. Und jetzt haben wir ja das Glück, dass wir mit dir einen unter anderem ausgebildeten Theologen haben.
Ob ausgebildet.
Ja, ja und jetzt wäre natürlich meine Frage an dich gewesen, ob du uns allen nicht mal ein bisschen so einen kleinen Einblick da geben kannst. Also was die Hintergründe des Osterfestes angeht, worauf sich das eigentlich bezieht, also welche Ideen dahinter stecken vielleicht auch. Ja. Was sagt denn der Theologe dazu?
Also, da muss ich jetzt gleich enttäuschen. Ich bin gar nicht so Theologe, wie das jetzt hier vielleicht nötig wäre. Aber tatsächlich hätte ich da gern vielleicht eher eine Frage mitgebracht, die aber am Rande vielleicht so Einblicke in diesen religiösen Kern gibt. Ostern und eine Frage, die ich mir ja vielleicht im Studium, dann nach dem Studium irgendwann mehr und mehr gestellt haben und die bei mir mehr und mehr Zweifel an dem, was hinter Ostern steckt, eigentlich
Das ist ja spannend. Haben.
Ja. Ja, das ist jetzt sozusagen die allgemeine abstrakte Vorbeschreibung. Lass mich erklären. An Ostern oder das Ostergeschehen fängt ja eben auch schon vor Ostern an, mindestens Karfreitag, aber eigentlich ja auch schon beim Sonntag davor. Da feiern wir letztlich ein Menschenopfer. Mhm. Ne? Und zwar wird der Sohn Gottes geopfert, um ein paar Tage danach wieder aufzuerstehen und dadurch die Menschen von ihrer Sünde oder ihren Sünden zu befreien. Mhm. Ja, und also ich bin auch katholisch erzogen worden, habe auch das dann studiert, in Klammern gar nicht so sehr aus jetzt so einem religiösen Interesse. Ich erzähle gleich, warum ich mich das interessiert hat. Das hängt auch mit Ostern und Weihnachten zusammen, gewissermaßen. So, aber
warum gibt's nicht mehr Geschenke?
Ja, genau. Warum gibt dann Ostern nicht mehr Geschenke? Genau. Nee, also jedenfalls habe ich, also ist es so, die Geschichte, die wir an Ostern feiern. Ja? Wir Menschen werden irgendwie von unseren Sünden befreit, dadurch, dass ein Mensch
geopfert wird.
Gottes, ja. Mensch und Gott, unvermischt und getrennt und so weiter, geopfert wird. So, und das habe ich so mitgenommen. Und ja, das feiert man so, vielleicht in jüngeren Jahren doch noch mehr mit, ohne groß zu hinterfragen, aber so diese Feierlichkeiten, Rituale, ist ja auch schön, so Rituale. Und dann aber irgendwann habe ich mich dann gefragt, naja, also es ist doch wirklich so, oder? Dass hier ein Opfer stattfindet. Und das ist ja eine super archaische Vorstellung, dass wir irgendwie opfern müssen, um einen Gott zu besänftigen, also oder irgendwie wieder gut zu stellen oder unseren Willen zum Wiedergutmachen deutlich zu machen. Das können wir ja sagen. Oder
darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Nein, noch nicht. Da darfst du gleich.
Ja.
Ich will dir nur den Satz fertig machen. Ja. Oder auch eben, Gott gibt seinen Sohn selbst hin. Mhm. Also er ist derjenige, der dieses Opfer bringt oder zulässt oder ermöglicht. Aber das, dieses durch Opfer was gut machen, ist doch eine super archaische Vorstellung. Und die ist mir irgendwie total fremd, muss ich sagen.
Genau. Also meine Zwischenfrage, und ich muss dazu wirklich sagen, ich habe davon wirklich nicht viel Ahnung. Ne? Also wirklich nicht. Aber ist es nicht so, dass immer die Geschichte ist, also Jesus hat sich geopfert? Mhm. Also es ist ja nicht so, sozusagen, er wurde geopfert von Menschen oder von anderen Menschen, ne, um irgendein Ziel, eben zum Beispiel die Erlösung in dem Fall zu erreichen. Sondern es heißt doch immer, er hat sich geopfert, oder? Macht das einen Unterschied? Oder ist das für dich Oder wo ist da der Zusammenhang jetzt, den du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, was mich so oder was mir aufgefallen ist, dass ich nicht klarkommen oder nicht nachvollziehen und vielleicht auch nicht unterstützen kann, dass durch ein Opfer Dinge gut gemacht werden, richtig gemacht werden. Ist mir eigentlich zunächst mal ja gesagt, wer ist denn jetzt da der Akteur? Und alles. Aber grundsätzlich bleibt ja bestehen, dass ein Opfer dafür nötig ist, um Dinge wieder richtig zu machen. Rechtfertigung. Das ist die Sprechweise der protestantischen Theologie, die übrigens also tatsächlich den Tod in den Vordergrund rücken. Also da ist Karfreitag sehr wichtig. Und vielleicht die eher katholischen Traditionen, die dann die Auferstehung in den Vordergrund rücken. Aber grundsätzlich bleibt es ja bestehen. Und ich weiß nicht, ob uns allen klar ist, oder vielleicht bin ich da auch total falsch, aber ob uns allen klar ist, was wir da eigentlich feiern, ob wir dem wirklich noch mitgehen können. Ich persönlich, und jetzt komme ich sozusagen auch auf die Motivation, die ich vorher ansprach zum Studium, fand eigentlich immer viel interessanter die Tatsache, dass wir da über Gott sprechen, der hier auf der Welt rumläuft. Wie kann denn das überhaupt sein? Und das hat mich eher interessiert. Gar nicht so sehr, dass ich jetzt denke, dem muss ich nachfolgen oder sowas. Nein, das sind keine religiösen Gefühle, sondern wie kann ich es mir vorstellen? Mein ganzes Weltbild funktioniert doch anders, dass da nicht einfach ein Gott auf der Welt rumspringt, sondern der wurde Mensch. Und dann hat mich super interessiert immer die frühe Kirchengeschichte, als die Leute mit so einem Ereignis konfrontiert waren und dann versucht haben, dem irgendwie Sinn zu geben und dann eben so platonische Philosophie herangezogen haben, später auch Aristoteles, und dann versucht haben, das, was bestimmte Leute erfahren haben, in Büchern festgehalten haben, dann in vernünftige Worte zu packen. Und das hat mich interessiert. Und das finde ich nach wie vor spannend. Ja, dann kommen die zu Kompromissformeln unvermischt und ungetrennt. Wie passen denn die zwei Naturen in Jesus zusammen? Also die göttliche Natur und die menschliche Natur. Wie gehören die zusammen? Ist es eigentlich ein Mensch, der so ein bisschen Gott hat? Oder ist es eigentlich Gott, der auf der Welt rumläuft? Und das finde ich nach wie vor viel spannender. Tatsächlich, sich das zu überlegen und auch zu gucken, was die Leute an denkerischem Aufwand geleistet haben. Viel spannender als zu sagen, da ist irgendwas für meine Existenz vollbracht, dadurch, dass ein Opfer passiert ist, sagen wir es mal so. Also es gibt dann auch noch eine dritte. Ja, nee,
also,
sag du mal.
Nee, ist wieder nur eine Frage. Also du würdest sozusagen jetzt sagen, man sollte sich vielleicht bewusst werden, was man da eigentlich feiert, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, welche Fragen dadurch eigentlich in viel spannenderer Hinsicht aufgeworfen werden könnten.
Ja.
Ist das der Punkt, oder sind das die Punkte?
Zweiteres ja, ersteres nein. Ich glaube, weil eben Ostern auch eine kulturelle Bedeutung hat, lässt sich das wunderbar feiern, ohne diesen Bezug zu haben. Nur wer meint, da jetzt auf den religiösen Wert pochen zu müssen, den würde ich zumindest mal einladen, genauso wie ich grundsätzlich alle einlade, auch über die Problematik nachzudenken. Egal, ob man, ich habe da jetzt auch keine engeren religiösen Gefühle, Beziehungen dazu, gar nicht. Es hat für mich nichts Existenzielles, eher philosophisch interessant. Und vielleicht ethisch, dass wir sagen, können wir wirklich von einem Opfer reden. Aber darüber nachzudenken, da würde ich schon jeden dazu einladen. Und das wäre eigentlich der zweite Punkt, zu sagen, guck doch mal, was da drin steht. Ich für mich fand immer eher eben den Anfang der Geschichte da mit Gott und Jesus und Christentum interessant, nämlich wie kann es denn sein, wie können wir uns das vorstellen? Und da würde ich neben diesen zwei Traditionen, die ich jetzt gerade oder parallel zu diesen zwei Traditionen, die ich vorher genannt habe, doch auch noch so eine mystische Tradition nennen, als Hinweis, wie Menschen damit umgegangen sind, sich dieses Phänomen klarzumachen. Und also mit einerseits mit den Begrifflichkeiten der aristotelischen oder der platonischen Philosophie, aber andererseits mit eben, andererseits werden diese Begrifflichkeiten, vor allem Platon, herangezogen, um in irgendeiner Form auch die existenzielle Dimension dieses Geschehens irgendwie sich verständlich zu machen. Da gehe ich dann auch schwieriger mit, ja, mit so dem existenziell dann also nachzueifern. Aber nur dieses Verständnis davon, was es bedeutet, dass irgendwie Gott auf der Welt sein kann, wo es doch in dieser zwei komplett verschiedene Entitäten sind, das finde ich einfach nach wie vor religionsphilosophisch super, super spannend. Und für mich ist es, und das schließen mal den Kreis auch zu dem, was wir in der Einleitung sagten, für mich ist das eigentlich der Grund dafür, warum ich Weihnachten eigentlich viel spannender finde, weil es da philosophisch deutlich mehr herauszuholen gibt, was mich auch persönlich nicht so abschreckt wie ein Opfer, nämlich die Frage, wie, ich sag's nochmal, wie kann Gott auf der Welt rumlaufen? Was bedeutet es, wenn er ankommt? Mit welches begriffliche Instrumentarium brauche ich dazu? So, das ist neben den Geschenken, die an Weihnachten viel mehr fließen, für mich eher so die Frage, ich weiß nicht, ob du damit, wenn du ja vorher gesagt hast, ist religiös nicht so groß interessiert oder drin, ob du die Faszination dieser Fragen verstehen kannst.
Auf einem sehr abstrakten Niveau kann ich das verstehen, ja, dass das faszinierend ist. Also ich will es mal so ausdrücken, ich kann verstehen, dass das jemand verstehen möchte.
Naja. Okay. Aber lass mich in Ruhe damit.
Aber vielleicht ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt danach fragen würde, es verstehen zu wollen.
Ja.
Weil eben in dieser ganzen Geschichte, zum Beispiel Weihnachtsgeschichte auch, ja, so viel drinsteckt, es ist halt eine schöne Geschichte. Und also für mich ganz persönlich hat es eben auch keinen großartig anderen Charakter. Wahrscheinlich ist es für mich, um da eben nochmal zur Einleitung sozusagen den Kreis zu spannen, wahrscheinlich hast du recht damit, ne? Es ist einfach als Kind gab es halt mehr Geschenke an Weihnachten. Deswegen ist es war ganz banal, ja. Und deswegen ist das irgendwie mehr in Erinnerung geblieben. Aber nichtsdestotrotz finde ich das total spannend, was du erzählt hast, denn ich muss auch sagen, dass ich auf diese Frage zum Beispiel nach dem Verhältnis des Göttlichen und des Menschlichen in Jesus, auf diese Frage wäre ich überhaupt nie gekommen. Aber sie hat ja es gibt ja gewisse Ähnlichkeiten, sage ich mal, zu anderen philosophischen Debatten. Und
was denkst du da?
Jetzt würde mir zum Beispiel Leib-Seele einfallen, ja, so als ein Beispiel, wobei das vielleicht auch schon auf eine bestimmte Art und Weise dann kein gutes Beispiel ist, aber also es gibt da Ähnlichkeiten, ja. Und ich habe mich aber, als du das erzählst, also ich bin dir ja total dankbar für, dass du das jetzt mal so ein bisschen so den Aufschlag gemacht hast. Und vielleicht muss ich mich doch mal beschäftigen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Aber ich frage mich halt, welche Antwort auch immer auf diese Frage, und wahrscheinlich gibt es ja jede Menge, würde ich jetzt mal vermuten, ohne es zu wissen. Also ganz platt gesagt, was bringt uns eine Antwort auf diese Frage? oder wofür bringt mir das etwas? Vielleicht würde ich sie nochmal umformulieren, die Frage.
Ja.
Was ist die Stoßrichtung der Beantwortung dieser Frage?
Ja.
Also
ich würde dem noch anschließen, sozusagen, kann die Antwort für jemanden auch interessant sein, der eben nicht sich aus so einem religiösen Aspekt heraus diese Frage lehrt. Ich glaube schon, aber das ist so ein bisschen, um jetzt auf deine Frage zu antworten, natürlich so ein bisschen philosophisches Gedankenspielertum. Also vielleicht.
Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, aus welcher Position man spricht.
Ja,
ne?
Also, genau. Aber das wäre meine Antwort.
Ja,
Ich finde es einfach interessant und sollte mich eine Antwort überzeugt haben. Erstmal hat mich nur einfach fasziniert mich nach wie vor, dass sich die Leute im 4. Jahrhundert, die haben sich die Köpfe eingeschlagen, weil jemand eine andere Meinung hatte zu diesem Film. Mhm. So, machen wir heute nicht mehr. Gott sei Dank. Und also erstmal das nachzuzeichnen, den Versuch zu zeichnen, aber eine Antwort darauf zu finden oder zu entwickeln, hat erstmal, glaube ich, den nur in Anführungsstrichen den Gewinn der intellektuellen Lustgewinns, mhm. würde ich mal sagen. Man sieht die Reichweite philosophischer Spekulationen. Man sieht die Anwendbarkeit von Begriffen und vielleicht immer noch die Schwierigkeit, sich bestimmte Dinge vorzustellen. Ich gebe dir aber völlig recht, vielleicht wäre ein weiterer positiver Gesichtspunkt an der Beantwortung und der Verfolgung solcher Fragen dann gegeben, wenn wir sagen könnten, na, vielleicht hat es Auswirkungen auf andere Dualismen zum Beispiel, die wir sehen. Körper, Geist wäre eins. Ich habe immer so ein bisschen auch die Gefühl, ob nicht die Frage nach dem, sozusagen in Anführungsstrichen, Mind, dem Geist von künstlicher Intelligenz, auch irgendwie eine Spielwiese ist, bei der wir uns Anleihen nehmen können bei diesen Fragen der frühen Christen.
Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, das müssen wir mal im Kopf behalten.
Ja, also ich kann das auch nicht näher. Ich kann da jetzt auch nicht gar nicht irgendwie in den Diskussionsstand irgendwie referieren oder eine Meinung dazu referieren, die ich habe. Aber ich denke mir, manchmal ist nicht der Umgang mit einer künstlichen Intelligenz, die so viel mehr kann als jetzt eine einfache Maschine oder ein Fieberthermometer, nicht doch auch geprägt von Vorstellungen, die wir auch haben, wenn wir so das göttliche Bewusstsein zum Beispiel uns anschauen. Also, oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es zu viel, aber können wir nicht aus den einen Debatten für andere Debatten was erholen? Und das, wenn es so wäre, und selbst wenn wir sagen können, dass es nicht so ist, dann wäre das ein möglicher weiterer Gewinn für die Frage, also aus der Beschäftigung mit diesen religionsphilosophischen Fragen.
Ja, super, Andreas.
Soweit.
Das war ein super Schlusswort und wir sind nämlich schon wieder weit über eine Stunde. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank, vor allen Dingen jetzt auch für den letzten Part, weil das ist wirklich was, womit ich mich so gar nicht auskenne und noch nie beschäftigt habe. Und vielleicht hast du ja auch nochmal einen Buchtipp für mich. Wo man sich da mal sozusagen als Laie einlesen kann zu Beginn.
Darf ich den hier öffentlich auch gleich nennen, obwohl wir schon über der Zeit sind?
Das darfst du nicht.
Nee, tatsächlich, haben wir das notiert, wenn man auf diese mystische Ebene nur guckt, aber die viel von dieser philosophischen Spekulation auch mitnimmt, kann ich sehr empfehlen von Volker Lepin, Ruhen in Gott. Das ist eine wirklich sehr gut lesbare, spannende Einführung in die Mystik, in das mystische Denken, wie da das philosophische Vokabular eigentlich verwendet wird, um bestimmte Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen und bestimmte Sichtweisen in dieser Frage nach der Natur Gottes zu
bringen. Ja, super. Ich würde sagen,
sehr empfehlen, packen wir euch in die Shownotes.
Packen wir in die Shownotes, genauso wie wir natürlich auch in die Shownotes packen zu unserem Gespräch vorhin. Die Dinge, die wir zitiert haben, ne, wie immer, findet ihr alles da. Und wie immer gilt auch, folgt uns überall, also weiterhin auf X und natürlich auf Blue Sky und natürlich auf Instagram und jetzt natürlich neuerdings auch auf LinkedIn.
Stimmt.
Ja, auch noch, ne?
Stimmt, sehr guter Punkt.
Hören, wo ihr uns hören könnt, muss ich nicht sagen, weil das habt ihr jetzt ja gerade schon. Also, schreibt uns E-Mails mit Themenvorschlägen, Anregungen und Kritik. Und damit, lieber Andreas,
Sind wir beim Höhepunkt.
Sind wir beim zweiwöchentlichen Höhepunkt angelangt. Und
du das Hören schon ansprichst.
Genau.
Ja, genau.
Und ich würde dich fragen, ob du einen Musiktipp hast.
Nee, Sebastian, du würdest mich fragen, ob ich okay damit bin, dass wir heute wieder beide einen Musiktipp geben. Ich darf nochmal daran erinnern, dass du ja mir einige Musiktipps gestohlen oder einfach so übernommen hast. Nein, ich mache
noch zwei. Du bist
Spaß.
Noch zwei vorne. Ich habe genau.
So, ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn wir auch, also die zwei nehme ich natürlich noch, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn wir wenn wir beide Musiktipps, weil sich daran vielleicht auch Dissense in musikalischen Geschmäckern oder zumindest Unterschiede in den musikalischen Geschmäckern auftun.
Beim letzten Mal fand ich es übrigens sehr spannend. Ich habe mir nämlich das dann angehört. Jetzt habe ich den Bandnamen aber schon wieder vergessen, was du genannt hattest.
Ja, hast du ja angehört?
All the greater men, nee.
Where greater men have fallen.
Genau, ja. Wie heißt die Band nochmal? Ja. Das habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe es mir angehört.
Ja.
Genau.
Primordial.
Genau, und das war, denke ich, ein gutes Kontrastprogramm in dem Fall zu meinem Musiktipp.
Ja, das stimmt. Wie die Playlist ein gutes Kontrastprogramm ist.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Also ich hätte einen Tipp für dich.
Ja, los, schieß los. Warte mal, ich mache hier gleich mal parallel Spotify auf, um das gleich auch wichtig, abonniert unsere Playlist, hört sie euch an, um das gleich aufzunehmen. Jetzt müssen wir hier...
Also direkt nach dieser Folge rüber zur Playlist. Also, ich habe einen Musiktipp, der auf einer traurigen Nachricht basiert. Denn letzte Woche ist Max Romeo gestorben. Einer der großen, wenn nicht der größten Reggae-Künstler, der noch gelebt hat. Ja, auf einer Ebene tatsächlich mit Leuten wie Peter Tosh und auch Bob Marley zu sehen. Der ist jetzt vor kurzem 80-jährig auf Jamaika gestorben. Hat wirklich ganz wunderbare Musik über die Jahrzehnte hinweg gemacht. Und ich hatte das Glück, den auch noch live zu sehen vor vielen, vielen Jahren.
Chiemsee Reggae Festival.
Tatsächlich Chiemsee es war der Chiemsee, als die noch ein wirkliches Reggae Festival waren. Es ist ja jetzt doch eher ein Pop-Festival, aber früher war das wirklich auch noch ein sehr, sehr gutes.
Ich weiß, ich war auch da.
Da war der. Ah, du warst auch da. Dann haben wir uns, hast du ihn gesehen? Da?
Nein, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Aber ich war öfter auch auf dem Chiemsee Reggae Festival, als es noch ein Reggae Festival war.
Ja, sehr gut. Jedenfalls weiß ich das und da hat es geregnet wie blöd und dann ist die Sonne gekommen und dann hat er gespielt. Und da war ich und bin sehr froh und habe in Erinnerung an diesen großartigen Musiker, der auch mit vielen anderen zusammen Musik gemacht hat und sich zuletzt auch übrigens noch kritisch geäußert hat gegen die aktuelle Entwicklung des Reggae Dancehall, obwohl er selber nicht unmaßgeblich Anteil auch an der gewissen Sexualisierung auch der Musik hat er sich kritisch geäußert. Aber unabhängig davon, das Lebenswerk steht und ich habe ein Lied.
Jetzt kommt's.
Ich muss noch überlegen, in welcher Form ich es rein tue. Revelation Time heißt das Lied. Er singt davon, dass man eben Dreadlocks nicht ins Gefängnis stecken darf, weil die nicht die Bösen sind.
Also soll ich das nicht rein tun? Ich hab's hier nämlich gerade.
Nein, pass auf. Wir tun's mal in der. Ja, tu's mal von ihm rein. Vielleicht kann ich ja noch eine zweite Version nachschieben. Es gibt nämlich eine Dub-Version dieses Stückes, die muss ich nur gucken. Von den Upsetters, glaube ich, mitgemacht. Max Romeo und die Upsetters. Und eine Dub-Version passt so ganz wunderbar zu der Atmosphäre dieses Stücks. Und die würde ich gern noch reinbringen. Aber hört euch trotzdem Max Romeo an. Vielen, vielleicht auch bekannt durch The Prodigy, die Teile des ganz bekannten Stücks War in a Babylon auch verwendet hat. Auch schon, glaube ich, aber ein Klassiker. Also Max Romeo, unbedingt zu empfehlen. Ganz wunderbare Musik. Ist kürzlich gestorben, aber bleibt verewigt in unserer Playlist. Aber was hast du denn für einen Musik?
Ja, das ist ja, also da kommen wir diesmal ja von, ne, jetzt hatten wir ja schon sehr avantgardistische Musik auf der Playlist, dann hatten wir rockige Musik, ich gehe gerade mal durch. Letztes Mal hatten wir Metal und Progressive Metal auf der Playlist. Jetzt haben wir Reggae, ich habe gerade schon mal seinen Song jetzt draufgetan. Empfehle jetzt etwas, ich war ja letztes Wochenende auf einem Konzert.
Oh. Stimmt, ja.
Und das war von einem Künstler, der sich Ruhe nennt, wie das Ruhegebiet, aber damit nichts zu tun hat.
Ruhe.
Der junge Mann kommt, so wie ich es jetzt nachrecherchieren konnte, aus Verona, aber ist irgendwie so zwischen Verona und Berliner Szene irgendwie so unterwegs. Und macht eine Mischung, also bezieht sich so ein bisschen auf die 70er, 80er Jahre aus Experimental Wave, EBM, also viele Synthesizer, eine Ein-Mann-Show, dadaistische Lyrics, alles, was man braucht. Und natürlich auch, um ein bisschen subversiv hier zu sein, genau das Richtige zum Tag des Tanzverbotes. Und ich würde empfehlen Ruhe von der EP Ruhe mit dem Song 25 Kilometer. Und den pack ich jetzt gleich da rein, das war großartig.
Ich bin gespannt, ich freue mich.
Genau, ich freue mich auch auf Max Romeo. Und dann, wenn du nichts mehr hast, Andreas.
Ich habe fertig, ne?
Du hast fertig, dann muss ich mich wie immer zusammenreißen und noch einmal konzentrieren. Und es bleibt mir nur zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.